Ich leide mit euch, es ist warm, ich weiß. Und es wird eine Herausforderung sein, dran zu bleiben und aufmerksam zuzuhören. Für mich ist immer ein bisschen einfacher, wenn man redet, da kann man nicht so schnell einschlafen. Lasst uns aufschlagen, Gottes Wort. Wir wollen Johannes Evangelium weitermachen. In Johannes 14 sind wir angelangt und wir sind ja schon eine ganze Weile unterwegs im Johannes Evangelium. Wir wissen, dass das zentrale Thema des Johannes Evangeliums welches ist? Es geht um Jesus zu erkennen als den Sohn Gottes und durch Glauben haben wir was? Leben in seinem Namen. Wer das nochmal nachlesen möchte, Johannes 20, Vers 31, da wird es so beschrieben. Und wir sind mittlerweile ja schon in Kapitel 14 angekommen und ich möchte mit euch heute Morgen die Verse 1 bis 14 betrachten. Wir werden nicht alles schaffen, das ist so reich und so vielfältig, aber ich möchte die entscheidenden Gedanken oder die wichtigen Gedanken heraus versuchen, mit euch herauszukristallisieren und anzuwenden auf unser Leben. Lasst uns den Text zuerst lesen, Johannes 14 ab Vers 1. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, dieses herrliche Wort. Danke für all das, was da drinnen steht, was du uns heute auch nahe bringen möchtest. Und du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt, was uns erschrickt in unserem Leben und was uns Sorge macht. Und du möchtest uns begegnen. Du bist die Antwort auf all unsere Fragen, auf all unsere Herausforderungen im Leben. Hilf uns immer mehr, dir zu vertrauen, dass wir immer mehr erfahren, wie du auch im Leben, im Alltag uns ja trägst. Und Gnade schenkst zum Tragen. Danke dafür und wollen dich bitten, dass du uns jetzt segnest und diese Zeit in deinem Wort, in Jesu Namen. Amen. Ich glaube, diese Botschaft heute Morgen ist für jeden. Warum? Es beginnt mit Vers 1. Da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Wer von uns kann sich damit nicht auch identifizieren? Ich denke, mindestens 90, wenn nicht 95, vielleicht sogar 100% können heute Morgen sagen, ja, ich kann mich damit identifizieren. Wir alle haben Zeiten oder stecken vielleicht in Zeiten, wo das Jesus heute Morgen auch ganz persönlich zu dir sagt, euer Herz oder dein Herz, um es persönlicher zu machen, erschrecke nicht. Und bevor wir den Text im Detail noch mal ein bisschen betrachten wollen, möchte ich nochmal den Kontext, der ist immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir den Hintergrund verstehen, in welcher Situation sagt Jesus diese Worte, warum sagt er diese Worte zu den Jüngern? Wir wissen, dass ab Kapitel 13 Jesus kurz vor seiner Kreuzigung steht. Die Worte, die er hier spricht, sind nur noch Stunden, bevor er selbst am Kreuz hängen wird und sterben wird. Das wusste er. Und er bereitet seine Jünger jetzt vor, er nimmt jetzt ab Kapitel 13 besonders die letzten Stunden seines Lebens hier auf der Erde Zeit, bevor das Kreuz kommt, um die Jünger vorzubereiten. Und wir merken ja auch in dem Text, dass sie sehr viele Fragen hatten und vieles noch nicht verstanden hat, obwohl Jesus mit ihnen über 3 Jahre hinweg gelebt hat. Sie haben ihn gesehen, sie haben seine Werke gesehen, sie haben gesehen, was er alles getan hat. Sie haben Zeit mit ihm verbracht und trotzdem am Ende, kurz vor seiner Kreuzigung, hatten sie immer noch eine Menge Fragen. Und ich denke, da können wir uns auch alle mit identifizieren. Auch wir haben bestimmt eine Menge Fragen in unserem Leben. Und Jesus bereitet hier vor, und Kapitel 14 bis 16 finden wir nur im Johannesevangelium. Die finden wir nicht in den anderen synoptischen, sagt man ja, in den anderen parallelen Evangelien, sondern nur in Johannes 14, 15, 16, das finden wir nur im Johannesevangelium. Und deswegen ist es so wichtig und interessant, auch darin Zeit zu verbringen und darüber nachzudenken, wie bereitet Jesus seine Jünger vor? Und er hat es ihnen gesagt, 3 Mal insgesamt, er wird gehen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen heute Morgen, ist, Jesus sagt hier in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie nicht von dem Muskel, der in uns pumpt, sondern unser Wesen, unsere Persönlichkeit, unser Leben, davon spricht er. Und er sagt hier, euer Herz erschrecke nicht. Und die Frage, die wir stellen wollen an den Text ist, und hoffentlich finden wir auch Antworten, warum nicht? Warum müssen wir, wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, uns nicht erschrecken in den Lebenssituationen, in den Dingen, die vielleicht wir gerade bewegen? Welche Antworten gibt uns Jesus hier in diesem Text? Das ist das Entscheidende. Und wisst ihr, es gibt viele gute Menschen, die unterwegs sind und Rat geben. Das ist auch legitim, es ist in Ordnung. Aber welchen Rat brauchen wir am meisten? Was denkt ihr? Von wem brauchen wir am besten Rat? Wer ist der beste Ratgeber in unserem Leben?
Ha? Unser Schöpfer.
Schöpfer? Jesus. Ja? Jesus ist der beste Ratgeber. Das ist der beste Ort und die beste Person, dorthin zu gehen, um Rat zu fragen, um Hilfe zu suchen. Und das ist das, was Jesus hier auch mit seinen Jüngern macht. Dieses Erschrecken war keine positive, es war keine gute Situation, in der sie sich befanden. Und er sagt das immer wieder auch in den Kapiteln, in diesen Kapitel 14, 15 und 16, dass sie immer wieder, wiederholt er das, erschreckt euer Herz nicht, seid nicht furchtsam. In Kapitel 14, 27 heißt es, Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht. Es ist kein guter Zustand, den Jesus hier beschreibt und dem wir manchmal auch länger verweilen, als wir müssten, wenn wir lernen, das anzuwenden, was Jesus hier uns sagt. Und die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach. Die Bibel ist nicht kompliziert. Denn die Lösung finden wir gleich im nächsten Satz, wenn ihr mal reinschaut, in Kapitel 14, Vers 1. Was sagt er denn im nächsten? Euer Herz erschrecke nicht. Und dann sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und man könnte das so ein bisschen übersetzen mit den Worten, ihr glaubt an Gott und ihr tut gut daran. Dann glaubt auch genauso an mich. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, den Jesus hier stellt, oder? Wenn jemand sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, was impliziert das? Was beinhaltet das, wenn jemand sowas sagt? Dass er eins ist, dass er genau das gleiche Vertrauen erwartet, was wir an Gott stellen, das erwartet er auch an sich selbst oder von uns an sich, an Jesus. Und hier finden wir gleich die Antwort. Die Antwort ist, glaub an Gott und glaubt an mich. Und da sind wir wieder mitten im Thema des Johannesevangeliums, denn darum geht es. Jesus kennenlernen, wer er ist, wozu er in diese Welt kam und aufgrund dessen, was er getan hat und wer er ist, unser Vertrauen in diesen Jesus setzen und dann geschieht etwas Neues. Leben kommt in uns Und da sind wir mitten im Thema. Und im Grunde genommen könnte ich jetzt hier schließen. Wir haben die Frage gestellt und wir haben auch gleichzeitig die Lösung. Jetzt ist nur die Frage, warum fällt uns das so schwer? Oder warum leben wir das oft nicht so? In den Lebenssituationen, in denen wir uns bewegen, in den Herausforderungen des Alltags. Warum fällt es uns so schwer, Jesus zu vertrauen? Das hat viele Gründe. Aber was Jesus hier macht, ist, er sagt nicht nur, vertraut mir. Das hätte eigentlich gereicht. Sondern er gibt auch Gründe, warum wir ihm vertrauen können. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Welche Gründe gibt Jesus hier, seinen Jüngern zu sagen, vertraut mir, euer Herz braucht sich nicht zu erschrecken, auch wenn ich euch sage, ich gehe. Dass es euch zum Guten wird am Ende. Er sagt sogar später in Kapitel 16, es ist gut, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Geist Gottes nicht kommen. Freut euch vielmehr. Also eine völlig andere Perspektive, die Jesus hat. Und das ist das, was wir immer wieder brauchen in unserem Leben, oder? Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Wir sehen die Dinge oft in unserem Leben, die uns erschrecken, oder die Lebenssituationen, die sind real. Ja, das ist ja nicht fiktiv. Die sind real. Aber wir sehen sie aus unserer Perspektive und wie wir damit klarkommen müssen. Anstatt wen mit ins Boot zu holen? Jesus. Und seine Sicht der Dinge zu erkennen. Darum geht's. Das ist das, was wir immer wieder lernen sollen und müssen und dürfen, dass wir einen Perspektivwechsel bekommen, dass wir die Dinge so sehen, wie Jesus sie sieht. Und Jesus beurteilt die Situation sehr anders wie die Jünger. Ja? Für sie war es Schrecken, dass Jesus sagt, ich gehe. Und Jesus sagt, freut euch. Unterschiedlich kann das eigentlich nicht sein. Aber hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir lernen, die Dinge so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Aber dieses Vertrauen hat auch Gründe, es hat auch eine Basis, hat auch etwas, was Jesus hier den Jüngern deutlich macht, durch das, was er sagt. Und wenn ihr Kapitel 14 einteilen wollt, wir haben ja nur den ersten Teil jetzt gelesen. Der erste Teil, die ersten 14 Verse, geht es um seine Person. Wer er ist. Im zweiten Teil werden wir sehen, dass die Antwort oder dieses, warum wir uns nicht schrecken müssen, darin auch begründet liegt, dass er seine Kraft verheißt. Seine Kraft. Unsere Kraft ist sehr begrenzt. Seine Kraft ist unbegrenzt. Und wenn wir die in uns wohnen haben, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, aus Gottes Gnade her und aus seiner Kraft die Dinge zu bewältigen. Das ist die zweite Antwort. Und der dritte Teil, da geht es dann um den Frieden, um seine Versorgung. Ja, da geht es um die Frage des Friedens. Ich gebe euch Frieden, hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch und so weiter. Also drei wesentliche Aspekte, die der Herr Jesus hier in Kapitel 14 uns nahe bringt. Einmal will er uns zeigen, wer er ist. Das ist immer gut. Das sollten wir regelmäßig tun in unserem Leben, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, Zeit mit ihm verbringen, ihn kennenlernen. Das zweite ist, dass er seine Kraft verheißt. Und das dritte ist, dass er uns versorgt mit seinem Frieden. Und das ist genial, oder? Und wir wollen uns heute Morgen beschäftigen mit seiner Person. Und da können wir eine Menge lernen und was er tut und was er vorbereitet auch im Hinblick auf das, was kommt. Und die erste Antwort finden wir schon hier. Wir sind ja jetzt in diesem Warum-Frage. Warum sollen wir uns nicht erschrecken? Und Jesus sagt hier im nächsten Satz in Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und dann kommt ein Satz hinterher, worüber ich viel nachgedacht habe. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Warum sagt er das? Ich stelle immer viele Fragen in die Bibel. Warum sagt Jesus hier nicht, ja, ich bereite euch eine Wohnung vor und dann werde ich kommen und euch zu mir holen? Warum sagt er mittendrin, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Könnte es sein, dass es im Himmel nicht genug Wohnungen gibt? Wer glaubt das? Wir haben noch nicht definiert, was der Himmel ist und wie man sich den vorstellen kann. Aber ich denke, wir sind uns alle im Klaren, dass genug Platz sein wird für jeden von uns. Oder? Keiner muss draußen schlafen. Ist doch herrlich. Aber warum sagt Jesus, wenn es nicht so wäre, so würde ich euch sagen. Er will ihnen klar machen, ihr könnt mir vertrauen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch sagen. Was er versucht, ist, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und deswegen bringt er solche Sätze mit rein. Das ist für mich irgendwie so schön zu sehen, dass Jesus seine Jünger auch versteht. Er versteht uns. Er versteht auch all deinen Schrecken und dein Versagen und auch deine Nöte. Die kennt er. Und er weiß genau, was die Lösung ist. Und er führt sie langsam dorthin, zu sagen, vertraut mir. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich es euch sagen. Ich lasse euch nicht im Dunkeln. Aber die erste wichtige Aussage, worauf gründet sich mein Glauben oder warum können wir Jesus vertrauen? Er sagt hier, in meines Vaters Haus sind Wohnungen. Er bereitet uns eine Herrlichkeit vor, eine Wohnung vor. Und er bereitet diese Wohnung nicht nur vor und sagt dann, das ist ganz schön da oben, aber jetzt seht mal zu, wie ihr da hinkommt. Das wäre fatal. Das wäre schlimm. Sondern er sagt im nächsten Satz, und ich gehe hin, euch eine Stätte bereite, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Damit ich euch zu mir nehme, damit auch ihr seid, wo ich bin. Denkt mal darüber nach. Das ist gewaltig, oder? Wisst ihr, jemand hat mal so gesagt, in der Definition des Himmels, was ist der Himmel oder wie kann man sich den Himmel vorstellen? Und der Himmel ist in erster Linie für mich nicht erstmal nur ein Ort, sondern eine Person. Stellt euch vor, ihr kommt in den Himmel und Jesus wäre nicht da. Werdet ihr dann enttäuscht? Ich denke, wir alle werden enttäuscht. Weil es geht hier nicht nur um einen schönen Ort und dort ewig zu leben mit Gott, sondern mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Jesus sagt mal in Kapitel 17, definiert er das so, ewiges Leben, sagt er in Vers 3, in Johannes 17, Vers 3 sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also der Himmel ist erstmal eine Person. Es ist in der Nähe Jesu zu sein. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild, wie er ist. Wird beschrieben in 1. Johannes. Also Jesus sagt hier, euer Herz erschrecke nicht, ich gehe, aber wenn ich gehe, ich bereite euch eine Wohnung vor. Und wenn ich gehe, euch eine Wohnung zu bereiten, dann werde ich euch da nicht alleine lassen und ich werde die Wohnung nicht alleine beziehen, sondern ich werde euch zu mir holen. Ist das nicht eine herrliche Perspektive, dass mit all dem Leid, was wir erleben und wo wir auch durchgehen müssen, wo Gott uns nicht davor vor allem bewahrt, das hätten wir gerne, aber es ist Teil des Lebens, dass wir auch leiden. Wer ein gottselig Leben führen will, der muss leiden. Aber zu wissen, dass dieses Leid ist nur kurz und es wartet auf uns eine Herrlichkeit, eine ewige Herrlichkeit. Gibt uns das Mut, Kraft zu durchstehen, diese Zeit des Leidens hier vielleicht auf Erden, die Gott in unserem Leben zulässt? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja, dass dieses Leben ist sehr kurz. Aber die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist unermesslich. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, es ist gut, dass ich denn ich bereite euch eine Wohnung vor in der Herrlichkeit. Und wenn ich die vorbereite, werde ich auch kommen und euch zu mir holen. Und jetzt gehen wir in Vers 4 und Jesus sagt zu ihnen, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Schön wär's, ne? Es wäre jetzt so schön gewesen zu sagen, dass Thomas sagt, jawohl, Herr, ich weiß genau, wohin du gehst und ich weiß auch genau den Weg dorthin. Aber das sagt er nicht. Sondern Thomas spricht sicherlich nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Jünger. Er sagt, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Ich finde das so schön. Ich finde es so schön, dass er diese Frage stellt. Und ich habe kein Problem, wenn Leute sagen, wenn ich unterwegs bin, mit Menschen rede über den Glauben oder so, dass sie sagen, das verstehe ich nicht oder da habe ich echt eine Frage oder so. Ich finde das gut, weil jemand, der Fragen stellt, der macht sich Gedanken. Und ich sage immer, wer eine Frage stellt, ist dumm für einen Moment. Dumm in Anführungsstrichen. Wer nicht fragt, bleibt dumm ein Leben lang. Verstehen wir das? Fragen stellen ist gut. Jesus hat kein Problem damit, dass die Jünger ihm Fragen stellen und er hat auch immer eine Antwort. Aber wenn du Fragen hast, dann geh zu Jesus. Frag ihn. Geh in sein Wort und finde die Antworten. Jesus hat auf alle deine Fragen eine Antwort. Und die ist immer richtig. Ist das nicht genial? Du kannst mit deinen Fragen, mit deinen Problemen zu Jesus kommen. Und er wird dir Antwort geben. Und die Antwort, die er gibt, die steht hier bei uns an der Wand. Thomas fragt diese Frage und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für eine gewaltige Aussage. Und wie schade wäre es gewesen, wenn Thomas diese Frage nicht gestellt hätte. Aber er hat sie. Und Jesus gibt diese geniale Antwort, wo wir heute alle noch staunen drüber, weil er sagt hier nicht, ich bin nur ein Weg, ich bin nicht nur eine Möglichkeit des Lebens, ich bin nicht nur eine Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und ist auch der einzige Weg zu Gott. Und das ist in unserer heutigen Zeit extrem schwierig oder herausfordernd. Weil wir leben heute in einer Zeit, wo es, auch du hast deine Wahrheit, ist okay, kannst du mitleben. Ich habe meine Wahrheit, der hat seine Wahrheit und jeder hat seine Wahrheit und alles ist gut. Aber Jesus sagt hier, es gibt nur eine Wahrheit. Und die ist er selbst. Die Wahrheit der Bibel ist nicht in erster Linie ein Glaubenskonstrukt, sondern in erster Linie ist es eine Person. Wer Gott kennenlernen möchte, der kommt an Jesus nicht vorbei. Du kannst nicht an Gott glauben und Jesus verneinen. Das geht nicht. Das machen viele Menschen, die sagen, oh, gottgläubig? Ja, klar glaube ich an Gott. Und wenn du dann über Jesus sprichst, sagst du, nee, mit Jesus lass mich in Ruhe. Das passt nicht. Sondern Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder Mensch muss sich an diesem messen, an dieser Wahrheit. Eines Tages muss jeder Mensch sich mit dieser Frage oder mit dieser seiner Antwort vor Gott verantworten. Was hast du mit Jesus in deinem Leben gemacht? Wird die Frage sein. Und daran wird sich messen, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und ich finde das so genial. Mitten in diesem, wo Jesus sozusagen das Vertrauen aufbauen möchte, ihnen hilft zu vertrauen seiner Person, mittendrin beantwortet er die Fragen seiner Jünger. Und wisst ihr was? Im Grunde genommen, wer hätte wirklich hier Hilfe gebraucht in dieser Situation? Es war eigentlich nicht die Jünger, sondern wer? Jesus. Er wusste, in ein paar Stunden werde ich am Kreuz hängen. Und jeder von uns weiß das, wenn wir eine Operation vor uns haben, wie viele Gedanken wir uns machen, ne? Oh, und hoffentlich haben viele Leute Verständnis für mich und beten für mich und das ist auch gut so. Und sie denken an mich. Aber Jesus ist anders. Er denkt nur an seine Jünger. Und er begegnet ihrer Not, obwohl er selber in einer ganz schweren, wir sehen das dann in Johannes 18, wie er in den Garten Gethsemane geht und weint und ringt mit dem Willen Gottes. Seine Tränen sind wie Blutstropfen. Wenn jemand Unterstützung und Mut zu sprechen hätte gebraucht, dann wäre es eigentlich Jesus gewesen. Aber er denkt nur an seine Jünger. Das zeichnet ihn aus. Er denkt nicht an sich selbst, sondern an seine Jünger. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das baut er jetzt ein, diesen Grundgedanken, und sagt, wenn ihr mich, Vers 7, erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Es ist immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir auf die Worte achten, die wir lesen. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Was sagt Jesus hier? Er sagt hier, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Darum geht's, dass dieser Jesus nicht nur ein guter Mensch war, nicht nur gute moralische Wertmaßstäbe vermittelt hat, sondern dass er Gott ist, Mensch geworden. Das hatten die Jünger bis dato noch nicht so richtig realisiert. Sie haben mit Gott gelebt zusammen, gegessen zusammen. Er lebt das Leben 3 Jahre lang. Und bis dato hatten sie es immer noch nicht wirklich erfassen können. Und ich denke, das geht uns ähnlich. Bin jetzt über 40 Jahre im Glauben. Und ich bin immer noch am Staunen und am Entdecken, und ich hoffe, das hört auch nicht auf, dass wir staunen über, wer dieser Jesus ist, dass wir nie zufrieden werden damit, sondern dass wir immer wieder fragen, immer wieder neu entdecken, auch wer er ist. Wie schön ist das? Du wirst niemals zu Ende kommen mit dem Erkennen des Herrn Jesus. Dass wir immer wieder diesen Hunger haben, auch Jesus kennenzulernen. Und wenn wir in das Wort Gottes kommen und sagen, Herr, offenbare dich du mir, ich brauche dich. Wir brauchen Jesus. Er ist die Antwort. Und deswegen ist es so wichtig. Und Jesus sagt hier, ihr habt so viel Zeit mit mir verbracht, ihr seid mit mir zusammen und ihr habt es immer. Und ihr habt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, seht ihr Gott. Und Philippus spricht zu ihm in Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und deswegen kommen wir wieder zurück zu unserem Ursprungsgedanken. Unser Herz ist oft erschrocken und Jesus sagt, die Antwort ist, dass ihr mir vertraut, weil ich Gott bin. Darum geht's. Und Philippus sagt, zeig uns den Vater. Und er fordert ihn heraus in Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Also er geht noch einen Schritt auf sie zu. Das ist der springende Punkt in unserem Leben. Damit haben wir alle zu tun, dass wir immer wieder in Zweifeln geraten, immer wieder auch Dinge im negativen Sinne hinterfragen, was die Person Jesu Christi angeht. Und das Ziel Gottes in unserem Leben ist, dass das immer mehr verwandelt wird in Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen und dieses Vertrauen können wir nicht selber produzieren. Das können wir uns immer wieder nur schenken lassen. Glaube ist ein Geschenk. Es ist nicht, was ich erarbeiten kann, sondern was ich mir immer wieder schenken lassen darf. Dass ich immer wieder zu Jesus komme und sage, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich so oft erschrocken bin. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir zu glauben. Hilf mir, dir zu vertrauen. Heute, an diesem Tag, mit meiner Lebenssituation, in der ich gerade mich befinde, hilf mir. Aber Jesus sagt hier viele verschiedene Punkte. Er sagt, ich bereite euch ein Haus vor, ich komme zu euch zurück. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin es. Wenn ihr mich seht, seht ihr Gott. Die Werke, die ich tue, sind Gott, der die durch mich tut. Und dann sagt er in Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und das ist ein Vers, der sehr viele Kontroverse hervorgebracht hat. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Weil ich zu meinem Vater gehe. Was meint Jesus damit? Wer von uns glaubt, dass wir größere Dinge tun können, als die Jesus getan hat, weil er geht? So hat das hier formuliert. Da gibt es ganz wilde verschiedene Theorien, aber der Fakt ist ja erstmal die, wer an mich glaubt. Das ist erstmal der springende Punkt. Es geht hier um das Vertrauen in Jesus. Uns abhängig zu machen, das ist das, was Jesus hier sagt. Und er sagt dann hier, ihr werdet größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zu meinem Vater. Was ist das Größte, und das ist immer mein Ansatz, was ist das Größte, was im Leben eines Menschen passieren kann? Sein Leben zu lassen, ja, für den Glauben, wenn er jetzt gläubig ist. Aber bevor er gläubig wird, was ist das Größte, was im Leben eines Menschen passieren kann?
Dass er wiedergeboren wird.
Dass er von Neuem geboren wird. Das ist für mich das größte Wunder. Ja, wenn ich mit Menschen sehe, die total kaputtes Leben hatten und auf einmal kommt Jesus rein und gibt ihnen ein neues Leben. Und sie sind total anders. Und vorher haben sie gehasst und Menschen verletzt und jetzt sind sie liebevoll und barmherzig und gnädig. Was für eine Veränderung. Und für mich ist dieser Vers eigentlich ein wunderschönes Bild oder ein Beispiel dafür, dass in den Zeiten, wo Jesus gelebt hat, war die Schar der Nachfolger relativ klein, oder? Selbst am Ende, wir lesen in Kapitel 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, oder die Jünger sagen zu Jesus, in Vers 29, da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass sich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und die Reaktion Jesu ist, ihr glaubt an mich? Es wird die Stunde kommen, wo die ist jetzt schon da, dass ihr alle zerstreut wird. Ihr lauft alle weg. Am Ende bin ich allein am Kreuz. Und ihr haut ab. So viel zum Glauben. Also selbst am Ende seines Lebens, selbst die engsten Vertrauten, mit denen Jesus über 3 Jahre zusammen lebte, verschwinden am Ende. Und er ist ganz allein. Aber wenn wir dann die Apostelgeschichte aufschlagen und Petrus seine erste Predigt hält, was passiert da? 3000 Menschen bekehren sich. Und innerhalb von wenigen Monaten ist die Gemeinde auf 20.000 Menschen angewachsen. Ist das gewaltig? Definitiv. Ja? Das Evangelium fängt an, Erweckung entsteht und so weiter und so weiter. Ja? Und ich glaube, das bezieht sich hier drauf. Das größte Wunder, was im Leben eines Menschen geschehen kann, ist nicht, dass er vielleicht von Krebs geheilt wird oder Blinden die Augen geöffnet wird, sondern das größte Wunder, was im Leben eines Menschen passieren kann, ist, dass er von Neuem geboren wird. Und das ist das, was, glaube ich, hier auch mit impliziert ist oder mit drin steckt, dass wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun als die ich, denn ich gehe zum Vater, glaube ich, dass hier damit gemeint ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet werden. Ja, es geschehen auch in der Apostelgeschichte noch Wunder, aber sie dienten immer dazu, Jesus einmal groß zu machen, aber auch, dass Menschen sich bekehren. Das war immer der Ansatz. Es geht nie um das Wunder an sich, sondern immer dazu, dass Menschen gerettet werden. Das ist der Ansatz. Und dann, damit kommen wir zum Schluss und dann habt ihr es geschafft, in Vers 13 und 14 sagt er noch einen ganz wesentlichen Aspekt, der uns Mut geben soll, der uns Grundlage gibt zum Vertrauen. Er sagt nämlich hier, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Du kannst zu Jesus beten, zu Gott beten, in deiner Not. Und er wird auf seine Art und Weise, damit der Vater verherrlicht wird, das ist immer die Prämisse. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht. So gerne wir das hätten. Ja? Wir wollen alle, dass es uns gut geht. Jeder von uns. Aber hier geht es darum, dass der Vater verherrlicht wird. Das heißt, wenn wir zu Gott beten und um Hilfe bitten, beinhaltet das auch oder eigentlich im Wesentlichen, dass dadurch der Vater verherrlicht wird. Und das kann sein durch Tod oder Leben. Es kann sein, dass Gott das Problem löst und dadurch verherrlicht wird. Es kann aber auch sein, dass er dir sagt, nein, ich möchte, dass du da durchgehst. In meiner Kraft und dadurch verherrlicht wirst. So wie Paulus in 2. Korinther 12 betet, Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und Gott sagt, nee, den nehme ich dir nicht. Sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist stark, mächtig in deiner Schwachheit. Aber, und damit schließe ich, was Jesus hier sagt, ist, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, und das ist der Schlüssel. Allzu oft sind unsere Gebete viel zu sehr auf uns konzentriert. Ganz ehrlich, oder? Aber er sagt hier, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das heißt so viel, das würde Jesus, was ich jetzt bete, würde Jesus auch beten. Das ist in seinem Namen beten. Das heißt, ich mache mich eins mit dem, was Gott möchte. Und das ist ja die spannende Frage immer in unserem Leben. Was möchte Gott? Was möchte Jesus? Wie sieht er die Situation? Und da kommen wir wieder zu unserem Hauptgedanken zurück. Es ist entscheidend, immer wieder in unserem Leben, wenn unser Herz erschrocken ist, wenn unser Herz hin und her geworfen wird von den Dingen dieser Welt, dass wir immer wieder dahin zurückkommen und zu sagen, Herr, wie siehst du das? Ich schließe jetzt mit, ich habe letzte Woche mit der Laodicea-Gemeinde in Ekklesia gepredigt und es ist sehr interessant, die Laodicea-Gemeinde hatte einen Gottesdienst, sie haben sich selber reich gesehen, sie haben sich selber wohl aufgesehen, in Gott wohlgefällig gesehen und Jesus sagt hier in Vers 20, Kapitel 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie hatten ihre Perspektive vom Gottesdienst. Und Jesus sagt, hey Leute, ich bin übrigens draußen. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, die Tür zu öffnen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört, so will ich zu ihm hineingehen. Aber das heißt, ich muss ihn hineinlassen. Und das ist das, was Jesus möchte. Immer wieder, dass wir unsere Tür öffnen und ihn hineinlassen in unsere Lebenssituation. Damit er das tut, was ihm wohlgefällig ist. Und das beinhaltet Vertrauen. Das beinhaltet Glauben. Das ist aktiver Glaube. Jesus immer wieder hineinzunehmen in unser Alltag, in unsere Lebenssituation und zu sagen, Herr, wie siehst du das? Ich möchte wissen, was du denkst, nicht was ich denke. Wenn wir das tun, dann haben wir eine gute Möglichkeit, dann auch zu dem Punkt zu kommen, wo wir zur Ruhe kommen, zu Frieden kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastet. Ich will euch Ruhe geben, Frieden schenken. Das ist das, was Jesus tun kann. Aber es beinhaltet uns unser Vertrauen, dass wir das in ihn hineinlegen. Ihn immer wieder in unseren Fokus rücken und sagen, Herr, was denkst du? Das ist eine gute Frage. Lass uns mit dieser Frage die Predigt beenden. Lass uns noch beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns sagst, dass wir, wenn wir in deinem Namen bitten, dass du handelst, dass du tust, dass du reagierst, dass du das tust, was richtig ist und was gut ist. Und Herr, so oft wissen wir das nicht. Und wir quälen uns, anstatt zu dir zu kommen und zu sagen, Herr, was immer du tust, es wird gut sein. Und so bitte hilf uns, Herr, dass wir dir mehr vertrauen und dich immer mehr einbeziehen in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen, in den Dingen, die uns Sorge machen. Aber nicht nur, wenn es uns schlecht geht, sondern dass wir auch, wenn wir gute Zeiten haben, immer wieder auch mit dankbarem Herzen zu dir kommen. Danke, Herr, dass du so viel Geduld mit uns hast, auch wie du mit den Jüngern hattest und dass du auf ihre Fragen eingehst. Danke auch, dass du auf unsere Fragen eingehst, wenn wir sie dir stellen. Danke, dass du die Antwort bist und dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass du uns eine Wohnung bereitest in der Herrlichkeit. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.